Becker.
Petković.
Becker Petković.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge, dem Podcast für Popstars, Becker Petković. Und es ist das allererste Mal, Boris, dass wir im selben Raum sind, wobei Raum vielleicht nicht ganz passend sind. Wir haben kein Dach über uns, aber wir sind das erste Mal in der gleichen geografischen Verortung, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Stimmt das so?
Wie fühlt sich das an?
Ein bisschen komisch.
Ja, verdammt nah.
Ein bisschen komisch, ich muss zugeben, mit dem Abstand des Bildschirms habe ich mich getraut, dir investigative Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich mich heute traue, weil ich sehe deine Präsenz, ich sehe deinen Körperbau. Vielleicht kannst du mir so kurz eine mitgeben, wenn ich...
Ja, bleibe mutig. Du bist eine mutige junge Frau und das wird heute Abend auch so bleiben. Nein, auch für mich das erste Mal hier live vor Ihnen sprechen zu dürfen. Wir machen das ja schon ein halbes Jahr. Das ist jetzt unser 12. oder 13. Podcast, aber zum ersten Mal live. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, auf Rasen diesen Podcast zu machen. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Und es fühlt sich gut an, hier in Stuttgart bei den Boss Open zu sein, wo ich schon Ewigkeiten dabei war und auch gerne wieder bin. Und spielt das Wetter mit. Und wir haben wunderbare Herrschaften hier, die gleich zu uns kommen. Also so langsam kann es losgehen. Was meinst du?
So langsam kann es losgehen. Vielleicht fangen wir mal an mit den Hausmitteilungen. Es wird so sein, wir haben hier in diesem Live-Part haben wir Becker Petković und Friends. Das heißt, wir werden zwei tolle Gäste haben. Zuerst haben wir die Chance, mit Turnierdirektor Edwin Weindörfer zu sprechen, der uns mal richtig hinter die Kulissen mitnimmt. Wie akquiriert man Spieler? Wie schwierig ist es, die überhaupt hierher zu bekommen? Wie viel Kohle muss man dafür zahlen?
Ja, genau, Edwin.
Wie viel Kohle braucht man, um jemanden wie Sascha Zverev hier zu haben? All diese Fragen werden wir ihm stellen. Danach werden wir Daniel Grieder hier haben. Er ist der CEO von Hugo Boss. Und Hugo Boss ist seit 2022 wieder voll im Tennisgeschäft drinne. Und darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und wir werden ihm auch auf den Zahn fühlen, wie und warum Tennis. Wir wissen natürlich, warum Tennis. Und dann gibt es eine kurze Pause und Boris und ich werden wirklich unseren Podcast über die French Open aufnehmen. Also wir haben noch nicht über die French Open gesprochen, wir haben noch nicht über das 5,5-Stunden-Finale zwischen Sinner und Alcaraz gesprochen, noch nicht über die Frauen. Und das werden wir machen, da müssen sie nicht mehr da sein, es ist schon ein bisschen spät. Aber falls Sie doch dabei sein möchten, dann wäre jetzt der Moment, Ihrer Ehefrau, Ihrem Ehemann eine Nachricht zu schicken. Ich komme ein bisschen später zum Abendbrot. Becker Petković sind am Start.
Ganz genau. Wunderbar erklärt.
Wollen wir loslegen, Boris?
Ja, ich bin bereit. Ich bin extra heute auch in Weiß gekommen, wie du vielleicht siehst, weil auf Rasen, da bin ich ein klassischer Typ, will ich einfach in Weiß, sogar weiße Schuhe. Komischerweise sind die Klamotten nicht allzu weit weg von hier. Da gibt es eine kleine Stadt, die heißt Metzingen. Insofern ist alles irgendwie firmengetreu.
Boris hat sich schon perfekt auf Hugo Boss eingerichtet. Wie man an meiner Klamotte sieht, ich bin eher die Sandplatzspielerin gewesen. Ja. Deswegen habe ich nochmal hier repräsentiert die Sandplätze. Rasen war nicht so meins und deswegen ist das die perfekte Möglichkeit für mich, Boris, dich zu fragen, wie klappt die Umstellung von Sand auf Rasen? Und vor allem, was macht es nicht nur mental, weil das Spiel ändert sich ja komplett, sondern auch körperlich, welche Körperteile werden mehr beansprucht, wenn es auf Rasen geht? Und wie schafft man das erfolgreich? Ich habe es nie geschafft, 16 Jahre auf der Tour, nicht ein einziges Mal erfolgreich auf Rasen gespielt.
Nein, das ist die größte Umstellung überhaupt für Tennisspieler. Die Sandplatzsaison ist 3 Monate auf der roten Asche. Rote Asche ist langsam, der Ball springt hoch, man kriegt rote Socken, wenn man hinfällt, hat man ein rotes Shirt an. Und in der Regel gewinnt der Sandplatzspieler, der weniger Fehler macht, das Match.
Stimmt, ja.
Mal ausgenommen Carlos Alcaraz und vielleicht Jannik Sinner, aber so der gute Sandplatzspieler gewinnt, weil er einfach mehr Geduld, mehr Ausdauer, bessere Beinarbeit und mehr Disziplin hat. Rasen ist genau umgekehrt, was die Spielanlage geht. Rasen gewinnt der Spieler, der mehr Punkte macht, also mehr Gewinnpunkte, mehr Asse. Und da geht es eigentlich darum, auch aggressiv zu sein, dem Ball nachzugehen, wenn möglich ans Netz. In meiner Zeit hat man noch Surfen-Wolle gespielt, das ist immer weniger der Fall, aber das hilft auf Rasen. Und du hast die Belastung angesprochen. Auf Rasen muss man körperlich in den Keller. Also du musst immer die Oberschenkel beugen. Du musst immer etwas tiefer stehen. Dein Gleichgewicht, deine Balance muss deutlich tiefer. Auf Rasen, auf Sand kannst du dich mal ausruhen. Ja, Ballwechsel, ja. Die sind langsamer. Rasen ist alles Hochgeschwindigkeit. Das ist ein Sprint. Da musst du gefühlt tausendmal sprinten. Auf Rasen, auf Sand nicht. Und deswegen, und psychologisch macht das natürlich eine Menge aus mit den Spielern, weil du musst eigentlich genau das Gegenteil denken, wenn du auf den Rasen musst. Mhm. Du musst auf die Punkte gehen, du musst mutig, du musst aggressiv sein, weil wenn du passiv bist auf Rasen, dann kannst du auch zu Hause bleiben.
Ja, das finde ich nämlich, ich finde es wirklich den schwierigsten Transfer, weil es wirklich die zwei gegensätzlichsten Spiele, die es gibt auf Sand, kannst du den Aufschlag fast vernachlässigen. Selbst bei den Herren kommst du öfter in die Rallye rein. Und wenn du deinen Aufschlag auf Rasen vernachlässigst, dann kannst du auch zu Hause bleiben, so wie ich immer.
Interessanterweise ist der wichtigste Schlag auf Rasen nicht der Aufschlag, sondern der Return. Weil es ist relativ leicht, den Aufschlag zu halten auf Rasen, weil es so schnell ist. Aber zu returnieren ist schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, auch wenn du gegen guten Aufschläger spielst. Die halten ihre Aufschläge leicht. Das heißt, irgendwann musst du den Return spielen. Und sei es im Tiebreak des dritten Satzes wie der junge deutsche Justin Engel, das langt dann auch. Aber irgendwann musst du den Return treffen und den Punkt vom gegnerischen Aufschlag abnehmen. Nur dann hast du eine Chance.
Justin Engel, super Erfolg heute. 7-6 im dritten überlebt. Und wie man jemanden wie Justin Engel, die jungen Talente, aber auch die alten wie Fabio Fognini, ich habe nicht alt gesagt, aber er versteht kein Deutsch zum Glück.
Etwas älter, ja?
Etwas älter. Wie man das alles hinkriegt, dazu wird uns Edwin Weindörfer jetzt Rede und Antwort stehen. Edwin, der Turnierdirektor von den Boss Open, herzlich willkommen.
Wir haben uns schon begrüßt, nicht, dass wir unfreundlich werden. Ja. Wir haben uns schon die Hand geschüttelt, schon Kaffee getrunken. Kaffee-Chal, sagt man bei uns. Kaffee-Chal.
So ein bisschen unhöflich sind wir schon, aber wir wollen ja heute richtig investigativ reingehen. Wie viel Kohle? Was? Wo? Wann? Wie?
Zuerst einmal sind wir jetzt hier im Wohnzimmer von Boris, sozusagen.
Das stimmt.
Und mein Kolosseum,
ja.
Das Kolosseum vom DC Weißenhof, an dein Wohnzimmer. Und schade, dass du nie hier auf Rasen spielen konntest.
Richtig.
Auf Asche hast du ja gespielt.
Ja.
Aber wäre natürlich schön gewesen, den Boris in seiner Hochzeit auch hier auf Rasen zu sehen.
Das wäre dir schon lieber gewesen,
aber
oder?
Aber ich war beim Spatenstich hier dabei. Stimmt. Das war 2013.
2013, korrekt.
2013 war ich zusammen mit Toni Nadal und noch einigen anderen Spielern.
Ja.
Wer war noch dabei?
Phil Brook, Chairman von Wimbledon, war dabei. Dann waren noch einige Repräsentanten vom Club dabei. Du, ich, sind ja schon genug. Und dann haben wir hier den Spatenstich gemacht, 2013 und 2014 haben wir noch auf Asche gespielt. Und dann haben wir aber schon eine Exhibition gehabt mit John McEnroe und Michael Stich.
Warum habt ihr mich nicht eingeladen?
Ich glaube, du warst verletzt.
Echt?
gute Ausrede. Und während jetzt die Sonne langsam untergeht, kann ich auch meine Sonnenbrille abnehmen und euch wunderschön gestalten sehen. Erzähl doch mal, du hast gerade den Spatenstich erwähnt. Wie schafft man das, ein Sandplatzturnier? Das ist ja eigentlich ein ganz normaler Tennisclub in Deutschland, ein sehr gut besuchter, ein sehr schöner Tennisclub mit Sandplätzen. Jetzt spielen wir hier auf Rasen. Es ist natürlich besser für den Turnierkalender. Aber kannst du uns mal die Herausforderungen, die so ein Rasenplatz mit sich bringt, darlegen?
Ja, zuerst einmal haben wir uns dazu entschlossen, weil wir damals das Problem hatten, im Sommer auf Asche niemals die Topstars zu bekommen. Mhm. Und durch diese Umstellung ist es ja uns gelungen, einen Roger Federer, einen Rafael Nadal, einen Dominic Thiem und alle Größen sozusagen auch hier zu begrüßen. Und
Tommy Haas ist auch hier, der hat, glaube ich, so gewonnen.
Ja.
Ja, Tommy Haas ist auch hier.
Ich weiß nicht, ob er hier zuschaut jetzt gerade. Aber das war die Grundvoraussetzung. Mhm. Und wie Wimbledon entschieden hat, eine Woche zurückzugehen, war das Window, der Grasenswing, nicht mehr 4 Wochen, sondern 5 Wochen, inklusive Wimbledon. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir hier uns diese Gedanken gemacht haben. Ja, es ist nicht einfach, die ganze Umwandlung. Es hat sehr lange gedauert. Und wir hätten das auch nicht geschafft, wenn nicht Wimbledon, also der All England Tennis Lawn and Croquet Club, wie man ja nennt, AELTC, wenn die nicht hier so stark an unserer Seite gewesen sind. Und die Rasencourts, die Sie hier sehen, sind im Grunde genommen von Wimbledon produziert mit, sage ich jetzt einmal, bisschen anderem Soul, also mit anderen wie nennt man das?
Untergrund.
Ja. Anderen Untergrund, ja.
Unterboden
genau,
vielleicht.
Unterboden, ja. Und auch ein bisschen anderes Gras. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich so, dass wir dann beim Turnier mit 8 mm spielen. Da wird jeden Tag gemäht.
Also 8 mm hoch.
Genau,
exakt. Im Verhältnis zu Wimbledon. Wie hoch oder tief ist Wimbledon? Weißt du
8
das?
Mm.
Auch, okay.
Ja, ja.
Das heißt, nur der Unterboden ist quasi dann ein bisschen Unterschied.
Genau.
Ja.
Und der Rasen wächst ja normalerweise 2 mm pro Tag, okay. Ja, habe ich mir sagen lassen
von den
Experten.
Das ist so wie Boris Haare, die wachsen auch 2 mm pro Tag.
Ja, und insofern war das aber schon ein sehr, sehr hoher Aufwand. Wir haben hier sechs Sandplätze umgewandelt in 6 Rasenplätze und diese Plätze sind das ganze Jahr hier und sind auch über das Jahr für die Members des DC Weißenhof bespielbar.
Ah, cool.
Nicht natürlich unmittelbar vor dem Turnier.
Ja. Aber ist das denn möglich? Weil so Rasenplätze spielen sich ja relativ schnell ab. Wir haben hier Dienstag von der Turnierwoche. Ich sehe schon so leicht braune Flecken.
Ja. Ja.
Wie sieht denn das im August und September aus? Kann man dann immer noch vernünftig auf Rasen spielen?
Also das Turnier ist ja in nächster Woche zu Ende. Dann folgt eine Regenerationsphase, wo die Greenkeeper hier super Arbeit leisten für einige Wochen und dann gehen die Plätze an die Mitglieder über und es erholt sich relativ rasch und die Mitglieder haben ja nicht, hinterlassen ja nicht diese wahnsinnigen Spuren, die entstehen ja hier durch das Schleifen des zweiten Beines beim Aufschlag und da hat es ja schon ein paar Vorfälle in Wimbledon gegeben, wo dann Spieler verbannt werden vom Center Court, deswegen, aber er erholt sich rasch und die Mitglieder des DC Weißenhof können dann auf tollen Rasenplätzen spielen, die allerdings nicht jeden Tag gemäht werden.
Ah, okay, das ist gut. Und Boris, Wimbledon hat ja ein großes Interesse daran, die Rasensaison zu stärken. Kannst du uns vielleicht erklären, warum? Das kann man sich vielleicht selbst erklären, aber die sind in Bad Homburg investiert, in Berlin investiert, sie helfen hier in Stuttgart und sie haben sich vor allem auch auf den deutschen Markt fokussiert.
Erstmal können wir uns glücklich schätzen, dass wir doch eine Reihe von deutschen Turnieren auf Rasen haben. Mhm. Jetzt diese Woche natürlich Stuttgart, dann nächste Woche Berlin, dann Bad Homburg, dann Halle. Das ist ungewöhnlich, dass ein Land so viele große Rasenturniere hat. Diese Woche findet auch noch eins in Holland statt, aber darüber müssen wir nicht reden. Das ist in Stuttgart. Und nein, der Grund ist, früher, also vor vielen Dekaden gab es eine deutlich längere Rasensaison. Auch die US Open wurden in den 70er Jahren auf Rasen gespielt. Stell dir mal vor, in meiner Zeit hätten wir 2 Grand Slams im Jahr auf Rasen gehabt. Mensch,
Boris.
Leider nicht passiert.
Ja.
Und Wimbledon versucht natürlich, um das Turnier selber eine längere Saison zu haben, zu organisieren und deswegen die Kooperationen mit den einzelnen Turnieren. Weil halt Rasen, es ist ein wunderschönes Spiel, es ist ein anderes Spiel, Tennis ist ein sehr historischer Sport und ich finde das auch gut, dass man nicht vergisst, woher man gekommen ist. Mhm. Hartplatz ist ja ganz jung, in der Halle hat man früher nicht gespielt, sondern nur auf Rasen oder auf Sand. Deswegen war das eine gute Entscheidung, eben die Rasensaison länger zu machen, eine Woche dazu zu addieren. Und das ist der Grund.
Das ist der Grund und wir freuen uns, dass Deutschland der Markt ist, für den sich Wimbledon interessiert und den versucht zu stärken. Jetzt, Edwin, wir haben schön um den heißen Brei herum geredet, wir haben über den Rasen geredet und so weiter und so fort. Erzähl uns jetzt doch mal bitte, wie schwierig und vielleicht auch die Entwicklung, denn es war vor 10, 15 Jahren anders, als es heute ist. Wie schwierig ist es, einen Alexander Zverev hier zu haben, einen Taylor Fritz zu haben und wie funktioniert der ganze Prozess? Wann geht der los? Welche Komplikationen tun sich auf dem Weg auf? Lass uns mal hinter die Kulissen gucken.
Ja, eigentlich ist das ein ganz Jahresbusiness. Das heißt, wir verhandeln ja jetzt schon mit den Spielern, dass sie auch nächstes Jahr kommen. Das heißt, man versucht, die Spieler zu verwöhnen. Ja, gibt es verschiedene Methoden. Ist ja nicht immer nur Geld. Luxussuiten im Hotel, aber auch tolles Shuttle-Service von unserem Partner Porsche. Und ja, wir versuchen hier schon die Erstgespräche zu machen. Dann versuchen wir natürlich, wir machen ja auch das Turnier in Wien. Mhm. Da sind dann im Oktober schon, sage ich jetzt einmal, zielführendere Gespräche.
Okay.
Wir versuchen auch, dadurch, dass wir Wien, Stuttgart und Mallorca machen, versuchen wir oft sogenannte 360-Angebote an Spieler zu machen.
Alle du sagst, drei Turniere für den Preis von einem oder das
nein,
so
nein, alle
das
drei,
nicht.
Three for two.
Ah, three for okay, two. Three okay. for two, na gut.
Und dann entscheidend ist dann, wie spielen die Spieler bei den Australian Open. Da bin ich meistens nicht, weil ich ganz einfach sage, das ist sehr weite Reise für ein paar Tage und wir gehen dann in Miami oder in Indian Wells, wirklich gehen wir dann sozusagen wirklich in die entscheidende Phase.
Das heißt, da werden die Verträge unterschrieben oder was heißt entscheidende Phase?
Ja, da werden zum Teil die Verträge entschieden.
Okay.
Oder ich sage es jetzt einmal, die entscheidenden Verträge vorbereitet. Da versucht man dann das Grundgerüst zu finden. Mhm. Und für uns ist wichtig, vor allem jetzt auch bei den Boss Open, gemeinsam mit Boss ein starkes Spielerspiel zu haben. Mhm. Und wir kommen ja dann sicherlich noch zum Thema Absagen. Und deswegen ist es immer besser, du hast mehr Spieler. Mhm. Einmal in deinem Pott, weil es wird Absagen geben. Das ist ganz einfach so, da muss man auch ganz ehrlich sagen, der Circuit ist brutal für viele Spieler. Es gibt Verletzungen, die gibt es immer. Musetti zum Beispiel, jetzt in Paris, war ganz klar, dass der hier nicht an den Start gehen kann. Und dann hast du schon wieder einen Top-10-Spieler weniger. Ja,
Berrettini und Musetti wären hier gewesen.
Ich finde das relativ spät, dass du erst im März sozusagen fixe Zusagen bekommst. Also du kannst heute noch nicht bestätigen, welche Top-Spieler für nächstes Jahr zugesagt haben.
Nein, das stimmt nicht, weil wir haben einige Verträge, Mehrjahresverträge.
Okay.
Die sind einmal auf alle Fälle wieder im Boot, das ist klar. Aber diejenigen, dann die Spieler wie ein Sascha Zverev, versuchen wir natürlich jetzt schon wieder den Vertrag zu machen. Aber dann wartet man schon ein bisschen, wie entwickelt sich die Weltrangliste.
Mhm. Ja. Okay, so, dann hast du Zverev unterschrieben.
Ja.
Dann hast du Berrettini unterschrieben, hast du Musetti unterschrieben, hast du Tiafoe unterschrieben. Dann kommen die Jungs ins Halbfinale oder Finale von Roland Garros. Freust du dich so im Insgeheim, wenn dann einer früher rausfliegt oder wie kann ich das verstehen? Weil es ist für den Spieler schwer, sonntags in Paris oder freitags das Halbfinale in Paris zu spielen und dann am nächsten Tag aufrasen nach Stuttgart. Also in der Regel macht das der Spieler nicht.
Ja, ich habe es nicht mal in 3 Wochen den Transfer geschafft, geschweige denn in 3 Tagen, Edwin.
Ja, das ist eine berechtigte Frage und das ist auch, das eine ist, ist die Woche nach Roland Garros ein sehr guter Termin.
Ja.
Ja, weil im Endeffekt können ja nur 4 Spieler im Halbfinale spielen.
Stimmt, ja.
Und um diese 4 Spieler geht es. Ein Spieler, der im Viertelfinale ausscheidet, ist für mich jemand, der, wenn er gesetzt ist, 8 Tage Pause hat.
Ja, das ist okay.
Dann ist das meines Erachtens nachvollziehbar und gerechtfertigt. Das war jetzt genau die Situation beim Sascha.
Ja.
Ja, er hat im Viertelfinale
verloren. Das heißt,
ganz
Deutschland hat geweint und Edwin Weindörfer saß irgendwo im Hotel und hat.
Nein, das stimmt nicht.
Hat den hier gemacht.
Nein, das stimmt nicht.
Okay,
weil, wenn ich mir eins wünschen könnte, dann wäre es, dass der Sascha den Grand Slam gewinnt in Paris. Wäre mir noch wichtiger.
Okay, weil es dann, ja klar, stimmt, weil dann ist natürlich Tennis-Hype in Deutschland. Die Leute wollen gucken, wie sieht dieser Tennissport eigentlich aus.
Exakt.
Und kaufen Tickets in Stuttgart.
Genau, und der Trend ist ja absolut zurzeit positiv. Ich glaube generell für Live-Events, aber auch wir spüren es für Tennis. Ich glaube auch die anderen Turniere spüren das sicherlich sehr gut. Aber noch einmal, es geht um 4 Spieler, die im Semifinale stehen in Roland Garros. Die sind eigentlich dann entweder nicht mehr zu haben mit einer Wildcard oder sie sind sowieso, oder wenn sie genannt haben, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit dann weg.
Ja.
So. Also in dem Fall Djokovic, Musetti, Nadal, Sinner und Alcaraz.
Korrekt.
Ja.
Und jetzt, sag du mal.
Und jetzt, alle 4 spielen diese Woche nicht.
Mm.
Ist ja kein Zufall.
Ja. Yeah.
Absolut.
Ja.
Das aber heißt, wenn du dann jetzt Alcaraz und Sinner, nehmen wir die 2, sind die 2 Spieler, die 6 Grand Slams untereinander ausgetragen haben. Gehst du dann gar nicht erst ran oder gehst du trotzdem hin und versuchst und wird da sofort abgeblockt? Wie sind die Gespräche mit den beiden zum Beispiel, die ja fast davon ausgehen können in der Zwischenzeit, mindestens bis im Halbfinale zu sein. So war es die letzten Slams.
Also wir haben uns dieses Jahr nicht auf Alcaraz und Sinner konzentriert.
Okay.
Vielleicht passiert das in der Zukunft, dass man sich auf einen konzentriert. Da geht es ja dann auch um große Budgets. Ja. Sondern wir haben gesagt, wir wollen die Boss-Spieler haben, wir wollen den Taylor Fritz haben, wir wollen den Matteo Berrettini haben, wir wollen die Nummer 1 in Deutschland haben, auch natürlich den Struffi. Und dann habe ich zum Beispiel für mich ein Ben Shelton ist ein cooler Spieler, den wir bei allen unseren Turnieren haben, in Wien, in Mallorca, in Stuttgart, sind wir immer dabei, machen mit ihm 360-Deal. Tiafoe ebenfalls, leider Gottes hat er abgesagt, das hat mich mehr getroffen als Tommy Paul oder Musetti, weil er hier auch schon gewonnen hat.
Vor 2 Jahren. Ja.
Aber grundsätzlich ist es so, was sich verändert hat, ist, du musst meines Erachtens, wenn du 10 Top-20-Spieler einkaufst, oder sagst du jetzt einmal, einen Deal machst, dann musst du froh sein, wenn im Endeffekt 6 oder 7 dann wirklich hier sind.
Okay, also du würdest sagen, fast 4 von 10.
Es gibt ja auch natürliche Verletzungen.
Ja.
Ja, zum Beispiel Matteo Berrettini wollte hier spielen und ist noch nicht fit gewesen und hat nicht gespielt. Also ist ja nicht so, dass der hat in Paris auch nicht gespielt. Ja. Ne? Also du weißt ja nicht, was passiert. Aber
dazu hätte ich dann noch eine Frage an den Daniel,
genau,
wenn er kommt, weil
Berrettini
ist natürlich ein Thema. Ne?
Ja. Eigentlich hast du noch eine Frage an
Kevin? Ja, so das allerletzte von mir. Ich meine, es ist ein wunderbarer Sonnenabend und Stuttgart ist bekannt für das heiße Wetter und es regnet nie und so weiter. Ist ein Risiko beim Freiluftturnier, dass man natürlich abhängig ist von gutem Wetter. Jetzt habe ich die Vorhersage gesehen, können alle entspannen. Also ich glaube, bis Samstag wunderbar, teilweise sehr heiß. Aber das ist natürlich auch ein unkalkulierbares Risiko.
Ja, vor allem auf Rasen.
Ja.
Weil auf Rasen, sobald es nur leicht nieselt,
ist vorbei.
Ist es vorbei. Mhm. Wir haben ein super Greenkeeper-Team. Die schaffen das, die Bubble hier drüber zu ziehen in 2 Minuten, 3 Minuten. Wimbledon schafft es unter 1 Minute, glaube ich. Ja. Aber die haben natürlich da 400 Volunteers und wir haben, glaube ich, ein Greenkeeper-Team von 80 Leuten oder so.
Schon
und
auch viel.
Die machen
80.
einen super Job. Wir sind, was uns stört, wäre eigentlich Dauerregen.
Okay.
Wenn es ein Gewitter gibt, sind wir wahrscheinlich 1 Stunde, 1,5 Stunden danach sind wir wieder am Platz.
Ja.
Du musst dann natürlich, wenn die Bubble kommt, dann entsteht darunter Kondenswasser und dann musst du wiederum den Platz nochmals trocknen, aber dann bist du spielfähig. Mm. Also bis jetzt haben wir ein einziges Mal 2016, wo der Dominic Thiem gewonnen hat, mussten wir das Finale am Montag spielen.
Ah, okay.
Immerhin.
Also ansonsten 2016. Haben wir es immer geschafft.
Na gut. Also, da hat der Österreicher in dir hat geweint. Aber vielen Dank,
Edwin.
Wir hoffen, es wird eine super Turnierwoche. Du hast Alexander Zverev hier. Ich glaube, es wird voll. Jetzt schon heute Justin Engel, Riesenerfolg.
Struffi ist auch noch da.
Struffi hat heute gewonnen. Also es hat schon mal richtig, richtig gut losgelegt. Vielen Dank. Du bist ein sehr beschäftigter Mann. Du musst nämlich jetzt auf die Players Party.
Das stimmt. Du musst die eröffnen.
Du musst die Players Party eröffnen.
Aber ein bisschen
schau ich
den Daniel
die scharren schon. Vielen Dank, Edwin Weindörfer.
Super. Danke dir.
Der Turnierdirektor der Boss Open. Und apropos Boss Open, die beiden geben sich hier ganz locker die Hand. Wir haben den CEO, da freue ich mich sehr darauf, Daniel Grieder, extra aus der Schweiz eingereist, sage ich jetzt mal. Aber wir werden es hören am Akzent. Vielen Dank, Daniel.
Servus.
Dass du hier bei uns bist.
Bitte. Geht das so? Ja.
Ja,
das? Hervorragend.
Danke, dass ich auch in eurem Wohnzimmer sein darf.
In Boris Wohnzimmer. Ja. Ich bin nur die Deko. Ich bin wie die Topfpflanze, die eingeht, wenn man sie nicht gießt. Und, aber erstmal sehr schönes Outfit.
Danke.
Als würdest du einem großen Modehaus vorstehen.
Das ist so. Man muss ja repräsentieren. Aber Boris ist natürlich auch bestens angezogen, auch vom Haus.
Ja, natürlich. Also ich komme immer wieder gerne vorbei. Es ist wirklich so, ich bin privat so 2-3 Mal in Metzingen und kleide mich so für das Frühjahr und den Herbst ein. Und das ist schon seit Jahren normal.
Ja. Aber wir haben noch nie geschafft, miteinander Tennis zu spielen.
Ja, dann müssen wir uns noch steigern in anderen Bereichen.
Ja. Aber ich glaube, ich bin nicht so ein, wie soll ich sagen, ein Gegner, den du spielen willst, weil ich merke nicht mal, ob ich auf Sand oder auf Rasen spiele.
Ja, okay. Nee, dann spielen wir miteinander.
Okay,
ne? Miteinander. Ja.
Aber Daniel, ich habe heute gesehen, du bist 2021 bei Hugo Boss eingestiegen und 2022 ist Hugo Boss wieder zurück ins Tennis gekommen. In den 80er Jahren wart ihr schon mal Teil des Davis Cup und dann 2022 Matteo Berrettini, die Boss Open, neuer Titelsponsor hier, irgendwann kam Taylor Fritz dazu. Also ganz offensichtlich hat da jemand die Händchen im Spiel gehabt? Ich würde sagen und schwer davon ausgehen, dass du das warst. Ist das korrekt so?
Ja, das kann man so sagen. Also Boss Open hier, da sind wir eigentlich mehr zufällig daran gekommen, weil das hat ja früher Mercedes für uns gemacht oder hat es gemacht. Und die wollten aussteigen und dann ist der Edwin zu mir gekommen und hat gesagt, du Daniel, hättest du nicht Lust, mit Boss das zu machen? Habe ich gesagt, das ist eigentlich unser Home-Turf. Mhm. Also wenn nicht wir, wer sonst? Und wir haben dann miteinander eine Möglichkeit gefunden, haben gesagt, doch, das ist eine perfekte Plattform für Hugo Boss und wir wollen auch hier die Gegend unterstützen und haben uns dann entschieden, hier aufzutreten und diese Plattform zu nutzen. Zur gleichen Zeit kam Berrettini. dazu mal war er Nummer 7. Mhm. Also Riesenhoffnung und natürlich auch für die Mode erstens mal ein feiner Kerl, guter Kerl. Sieht gut aus.
Ich wollte gerade sagen, ist das wirklich wichtiger, dass er ein feiner Kerl ist? Ja. Oder hat Hugo Boss vielleicht seine Augen auf dem auch den sehr feinen Gesichtszügen eines Matteo Berrettini?
Nein, aber nicht vorwiegend, aber er überzeugt, oder wir schauen unsere Testimonials vor allem an, ob sie zu unseren Werten passen, ob sie zu der Kleidung passen, ob sie aber auch Lust haben, mit der Marke zusammenzuarbeiten, weil wir wollen nicht einfach nur jemand haben, der irgendein Geld kriegt und dann lässt er sich da vor dem Plakat fotografieren. Mhm. Wir wollen, dass die auch mitmachen. Und wenn man Berrettini und Taylor Fritz anschaut, dann sind die auf allen Kampagnen, weltweiten Kampagnen drauf. Die
sind an allen Flughäfen sieht man sie.
Ja. Die sind beide schon, der Berrettini mehrmals, die Fashion Show gelaufen. Mhm. Und Taylor Fritz hat sie letztes Jahr eröffnet. Also die sind dann schon engagiert mit uns und nicht einfach nur Testimonial, sondern die bringen sich in die Marke ein.
Ja. Jetzt verstehe ich natürlich, dass hier in der Nähe der Heimat Stuttgart, dass ihr hier die Region unterstützen wollt. Das wäre aber lokal gedacht. Mhm. Warum seid ihr als Marke wirklich wieder im Tennisgeschäft weltweit? Was ist der Hintergrund?
Also für mich,
ich kann das nur begrüßen, weil ich liebe den Sport. Aber
ja, ich auch, selbstverständlich. Ja, ja. Aber ich spiele nicht so gut wie du oder habe nie so gut gespielt. Aber ich bin ein absoluter Tennisfan. Jetzt gibt es eigentlich zwei Personen, warum ich ein Fan geworden bin. Der erste warst du.
Okay, danke.
Also da habe ich mich dazu mal, vor 40 Jahren oder ungefähr war das.
Bis jetzt war es angenehm, mit mir zu reden. Ist jetzt unangenehm, aber das ist in Ordnung.
10 plus Jahre, 10 okay. plus Jahre.
Aber das war, das hat mich begeistert. Also schon den Sportler allgemein zu spüren, wie die kämpfen, wie sie einen Mindset haben, wie sie mehr weitergehen, sich bemühen, aber auch dann fallen sie und sind verletzt und müssen wieder aufstehen. Ich finde das bewundernswert und das passt absolut auch zu unserer Marke. Und jetzt sehen wir gerade Berrettini, das tut mir so leid, dass er nicht da ist, aber wie viele Male er jetzt Pech gehabt hat im letzten Jahr und hat sich Ende Jahr und am Anfang von diesem Jahr wieder aufgerappelt. Es ist egal, uns geht der Sport, Tennis, ganz wichtig. Es ist neben Formel 1 für mich eigentlich die beste Plattform weltweit, weil das Fernsehen ist überall. Und wir finden nicht so viele Sportarten, die weltweit so vertreten sind wie Tennis und Formel 1. Mhm. Es gibt Skifahren, ja, aber da gibt es auch nur so Event wie Kitzbühel ist ein großer Event.
Den und du siehst halt die Leute nicht. Ich finde, das ist schon immer ein großer Unterschied im Tennis. Wenn du ein Tennismatch siehst, es muss ja nicht jedes 5,5 Stunden dauern, aber selbst ein 2-Stunden-Match, du merkst dir die Gesichter dieser Tennisspieler und du siehst sie und du verbindest sie ja dann natürlich auch extrem mit den Klamotten, die sie tragen. Und das kann ich mir vorstellen, ist für eine Marke unheimlich wichtig.
Diese Emotionen, die da durchgehen, das finde ich faszinierend. Und deshalb interessiert mich halt uns allgemein der Sport, aber insbesondere Tennis, weil ich finde natürlich auch, Tennis ist interessant, ist eine schöne Plattform. Also ich würde mal gerne in Wimbledon eine Fashion-Show machen.
Ja.
So auf Rasen, das wäre natürlich schon was. Und ich glaube, Tennis tut gut, ein bisschen mehr Fashion-Elemente reinzubringen und nicht nur farbenfrohe technische Outfits, sondern ein bisschen mit Stil.
Weil ihr habt ja nun auch nicht nur eine Modemarke, jetzt auch eine Tennis-Kollektion entwickelt, sozusagen werdet ihr Konkurrenz zu den großen bekannten Marken. Das finden die natürlich nicht so spannend. Jetzt war ich bei der Modenschau im September in Mailand und da ist dann ein Berrettini und ein Fritz vorangelaufen. Und die müssen sich also von einem Model nichts verstecken.
Nein.
Hübsche, großaussehende Jungs. Du sagst, die haben tolle innere Werte, aber so das Äußerliche schadet ja auch nicht. Also muss man 1,95, Oberkörper wie so ein kleiner Herkules und volles Haar und so weiter, oder gibt es auch kleinere Menschen, die ihr in Zukunft unter Vertrag nimmt?
Also du warst ja jetzt unter Vertrag, das ist, das muss man schauen, aber ich möchte auf die Modenschau zurückkommen, da warst du dabei, da hast du, die Zeiten sind vorbei, wo man nur die schönen großen Models hat, sondern man geht heute mehr, bringt Leute, die für was stehen, die was bewegen, die was zu sagen haben. Und wenn du schaust auf unsere Modenschau, da waren von Journalisten zu irgendwelchen Leuten, die schon mal was gemacht haben, nicht nach Schönheit, sondern einfach nach Typ.
Okay.
Und das ist das, was Be Your Own Boss, das ist eigentlich unser Schlagwort. Und da ist das auch entstanden, dass es nicht nur mit Schönheit, sondern mit Aussage, mit Charakter zu tun hat. Und das ist eigentlich dann egal, wie jemand ausschaut. Also wir haben auch Models, die auch eine Behinderung haben, die lassen wir auch mitlaufen. Also wir mixen von zu. Ja. Und das ist immer untermalt mit vielen Sportlern, die da mitmachen. Also das ist, da schlägt mein Herz halt einfach, weil ihr seid ja selber Sportler und ihr wisst selber, ihr könnt die Extrameile gehen und das ist spannend, finde ich.
Also wenn so ein Schweizer-deutscher Charakter sagt, dann ist mir nochmal so ein bisschen anders geworden. Charakter, also da muss ich richtig nochmal auf meinen Charakter auch achten. Und ich muss, eine Sache muss ich dir sagen, Daniel. Ich wusste, dass Matteo Berrettini bei Hugo Boss ist, bevor es offiziell war. Denn ich habe ein paar Freunde in New York und die waren bei seinem allerersten Fotoshooting dabei. Und die haben alle gesagt, es waren ein paar Fotoassistenten, Fotografen und so weiter. Und die haben, was du nämlich gerade gesagt hast, kann ich unterstreichen, die haben alle gesagt, dass er mit unheimlich viel Ausdauer und Leidenschaft dabei war. Und normalerweise machen Tennisspieler so Fotoshootings, das weißt du, Boris.
Ungerne.
Sehr ungerne. Die sitzen meistens so in der Ecke. Und dann sind sie 5 Minuten kurz, reißen sie sich zusammen. Aber er soll mit unheimlich viel Leidenschaft und Power 2-3 Tage in New York geshootet haben, sich gar nicht beschwert haben, alles mitgemacht haben. Also da, das kann ich nur unterschreiben, was du eben erzählt hast. Das weiß ich aus Insider.
Ja, das hat er super gemacht und auch Taylor Fritz ist genauso. Mhm. Und obwohl er eigentlich sehr ein schüchterner Mensch ist. Aber wenn es darum geht, für die weltweite Kampagne, wo ja überall auf den Plakaten ist, also da geben die sich besonders Mühe.
Jetzt sind das alles gut aussehende Männer. Was ist denn mit Frauen? Sucht ihr erfolgreiche Tennisspielerinnen? Weil, also wir sind hier gleichberechtigt. Ich sehe eine hier gerade aufstehen. die möglicherweise auch sich qualifiziert für die Kampagne von Hugo Boss. Ja. Ist das am Ziel?
Ja, unbedingt. Okay. Aber wir haben, also erstens mal, wir machen ja nicht nur Männermode, obwohl der Umsatz ist natürlich der größte von Männermode, aber wir haben es ja geschafft, in den letzten 3 Jahren jetzt nicht nur für Anzüge zu stehen, sondern für eine 24/7 Lifestyle Brand aufzugehen und da gehört auch Tennis, da gehört auch Golf, da gehören einfach die Sportarten dazu, wo ja dann Boss Green ist und da ist so viel Potenzial drin. Und jetzt haben wir aber auch eine Frauenkollektion und die ist aber noch klein und wir haben schon die Naomi Campbell, die war in der ersten Kampagne drin, aber wir suchen.
Die spielt kein Tennis.
Nein, die spielt kein Tennis.
Nicht, dass wir wissen jedenfalls.
Nein, aber wir suchen dringend auch Frauen im Sport. Mhm. Also wir haben die Alicia Schmidt, das ist ja unsere deutsche Testimonial, aber im Tennis waren wir noch nicht erfolgreich und da habe ich doch die 2 Experten, in die können sicher gute Tipps
geben. Da setzen wir uns nachher zusammen und wir gehen einmal das komplette, die Top 100 der Frauenweltrangliste durch. Was ist deine Vision, Daniel, für Hugo Boss, aber auch für Hugo Boss im Tennis und spezifisch, wie wollt ihr noch wachsen, nicht nur als Hugo Boss die Marke, sondern auch Hugo Boss im Tennis und im Sport?
Ja, also wir haben jetzt mal angefangen eben mit Boss Open hier. Wir haben Berrettini, wir haben Taylor Fritz, aber wir sind open-minded, uns weiter mit Tennis zu beschäftigen. Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten, was es sonst auch international noch gibt, wo wir eine Plattform kriegen können. Und da sind wir echt offen, weil wir werden uns bestimmt langfristig im Tennis engagieren und weiter aufbauen. Weil das ist ein großer Markt, das ist ein Markt, wo ich finde, passt zu uns Boss. Und deshalb fühlen wir wohl dabei.
Schön. Ich freue mich sehr. Boris, hast du noch weitere Fragen?
Du hast das wunderbar erkannt, dass Tennis wirklich eine der wenigen globalen Sportarten ist. Uns gibt es in 5 Kontinenten. Wir spielen eigentlich das ganze Jahr. Religionsunabhängig, hautfarbenunabhängig, auch Körpergröße spielt keine Rolle. Du brauchst als erfolgreicher Tennisspieler ein großes Herz und einen klaren Geist. Und das spricht eigentlich für Hugo Boss.
Das ist sehr schön gesagt. Vielen Dank für die Blumen.
Daniel Grieder, vielen Dank, der CEO von Hugo Boss und ein großer Unterstützer unseres Sports, des Tennissports. Und bald dann auch auf dem Trainingsplatz mit Boris Becker, so habe ich das verstanden.
Ja, genau.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.